Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Stimmungslage nach dem politischen Beben durch die Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kann man wohl mit einem Begriff zusammenfassen: Verunsicherung. Zudem lassen internationale Turbulenzen wie der Brexit Wissenschaft und Politik besorgt auf emotionale Befindlichkeiten in der Bevölkerung blicken. Denn viele Menschen wenden sich frustriert ab. Andere verachten Politiker oder ängstigen sich vor Zuwanderung, Kriminalität, aber auch Ausländerfeindlichkeit und Klimakatastrophe. Um aufbrausende Gefühle und Ängste geht es auch bei einigen aktuellen Forschungsprojekten. Doris Arp sprach mit den beteiligten Wissenschaftlern und ließ die letzten Monate Revue passieren.
Sozialdemokraten, ihr habt uns verraten!
Kein Millimeter diesem rechtsradikalen Mob.
Beleidigungen, Beschimpfungen, Schmähungen, Hetze begegnen uns auf der Straße, in sozialen Medien und zunehmend in den Parlamenten und politischen Debatten. Starke Gefühle finden starke Worte.
Ich hatte vor kurzem einen AfD-Shitstorm am Hals aufgrund einer Globalisierungsäußerung. Und da kommen dann natürlich Äußerungen, die möchte man nicht hören. Also bis hin zu Wünschen, dass ich vergewaltigt werden soll, bis hin zu KZs für Sinti und Roma. Man möchte das gar nicht lesen.
Doch Sabine Döring interessieren die Gründe hinter den Hassbotschaften. Die Philosophieprofessorin an der Universität Bielefeld befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gefühl und Politik.
Oft wird ja so getan, als ob jetzt gerade die Gefühle überhand nehmen und dadurch der politische Diskurs zunehmend irrational wird. Das scheint mir eine Fehldiagnose zu sein. Also ich glaube, dass Gefühle schon immer den politischen Diskurs wesentlich mitbestimmt haben. Und wir erwarten ja auch Gefühle. Wir erwarten, dass Politiker für eine bestimmte Sache einstehen. Manchmal muss es ums Ganze gehen.
Ich bitte nochmals die Kollegen, die stehen, sich zu setzen und die Gespräche außerhalb des Saales zu führen.
Im März 1975 verließ die CDU-CSU-Fraktion nach Äußerungen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner unter Protest geschlossen den Plenarsaal. Wehner konterte mit dem legendären Satz:
Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Schimpfen gehört wohl in jeder Gesellschaft und Kultur zum Alltag. Manchmal werden dabei Grenzen überschritten, immer schon. Selbst Goethe dichtete einst erbost: Schlagt ihn tot, den Hund, es ist ein Rezensent. Heute sind die Wortgefechte allerdings oft schneller und weitreichender. Kaum kocht die Wut, wird schon ein Kommentar in die Tastatur gehackt und ab damit ins weltweite Netz. Mit dieser Reichweite werden auch gezielt politische Meinungen hervorgelockt.
Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Der politische Diskurs ist schon immer durch Emotionen mitgeprägt. Was wir im Moment eher erleben, ist eine sehr starke Instrumentalisierung von Gefühlen, indem gezielt versucht wird, auf Gefühle in bestimmten Wählergruppen zu setzen und die dann eben zu aktivieren.
Wir hatten vor dem Rechtspopulismus eine relativ lange Phase des gesellschaftlichen Konsenses, der Mittelstandsgesellschaft. Also alle waren irgendwie Mitte, politisch Mitte und gesellschaftlich Mitte. Und diese Phase hat ein jähes Ende gefunden in einer Gesellschaft, in der sich immer stärker eben Deklassierungen breitmachen und Krisenerscheinungen dazu führen, dass gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten und Leitbilder erschüttert werden.
Der rüde Umgangston, das an den Pranger stellen, sei ein typisches Zeichen für eine Gesellschaft im Umbruch, erklärt die Soziologin Cornelia Koppitsch, Professorin an der Universität Darmstadt. Sie hat im Frühsommer einen Bestseller geschrieben mit dem Titel »Die Gesellschaft des Zorns«. Darin analysiert sie das Aufkommen des Rechtspopulismus als eine Reaktion auf fundamentale Veränderungen infolge der modernen Globalisierung. In der neuen Weltgesellschaft und Weltökonomie lösten sich alte Auffassungen von nationaler Souveränität, Staat und Gesellschaft.
Das ist unsere nationale.
Warum rufen Sie Hau ab?
Ja, warum? Merkel hat Deutschland kaputt gemacht. Das ist unsere Geschichte einmalig. 1,5 Millionen Afrikaner, wer will das bezahlen?
Warum rufen Sie Hau ab?
Hau ab, du verlogenes Dreckschwein.
Was wissen wir wirklich über die Gefühlslage der Menschen? Stimmt die Diagnose Angstgesellschaft? Das hat sich ein Team um den empirischen Sozialforscher Jan Delhaye, Professor für Makrosoziologie an der Universität Magdeburg, gefragt. Die Wissenschaftler haben die Sorgenbatterie aus den Befragungen des sozioökonomischen Panels über einen Zeitraum von fast 30 Jahren hinweg verglichen und kürzlich in einem Sammelband veröffentlicht. Sie kommen zu einem klaren Ergebnis.
Insbesondere, wenn man unterscheidet zwischen den Ängsten und Sorgen, die auf das eigene Leben bezogen sind, und den Ängsten und Sorgen, die auf die Gesellschaft insgesamt bezogen sind, dann sieht man, dass die Menschen mit ihrem eigenen Leben eigentlich sehr, sehr gut zurechtkommen. Diese Sorgen sind nicht gestiegen und eigentlich nur manche gesellschaftsbezogenen Sorgen punktuell gestiegen sind, aber eben auch nicht alle.
Die Rede von der Angstgesellschaft halte empirisch nicht stand, sagt der Soziologe Delhay. Er hat sich insbesondere Statusängste im europäischen Vergleich angeschaut. Am geringsten sind sie in den skandinavischen Ländern, direkt dahinter folgt Deutschland, mit einigem Abstand zu europäischen Nachbarstaaten. Auch zwischen Ost- und Westdeutschland finden die Statistiker keine großen Unterschiede. Die private Stimmungslage sei viel besser als die öffentliche Rede darüber.
Da haben wir uns genauer sogenannte Statusängste angeguckt, also Gefühle, dass andere auf einen herabblicken. Dort ist der Ost-West-Unterschied sogar inzwischen komplett verschwunden. Also der war vor 10 Jahren noch erkennbar. Und auch Lebenszufriedenheitsdaten zum Beispiel zeigen, dass die Lücke in der Lebenszufriedenheit zwischen Ost und West noch nie seit der Wiedervereinigung so gering war wie heute. Und das ist eigentlich schon ein interessanter Befund, weil einen das schon so ein bisschen rätseln lässt, dann, wo ansonsten diese negative Stimmungslage und diese politische Aufgeladenheit herkommt.
Angst mache weniger die eigene Gegenwart, sondern, wenn überhaupt, die Zukunft. An der Spitze stehen hier die Themen Klimawandel, Zuwanderung, Kriminalität und Ausländerfeindlichkeit.
Letztlich ist natürlich auch die Frage der Zuwanderung, die Frage der kosmopolitischen Gesellschaft, einer multikulturellen Gesellschaft, ist ab einem bestimmten Punkt dann einfach auch eine Wertefrage, bei der man dann einfach mitgeht oder nicht. Ich glaube, da steckt auch für die Erklärung von Ost-West-Unterschieden fast mehr Musik drin als in der Sozioökonomie oder in der Stimmungslage.
Zornig macht nicht allein der Blick in den eigenen Geldbeutel. Das zeigte schon die Wahl zum Europäischen Parlament 2014. Die Rechtsparteien machten gerade in den Ländern ihre stärksten Zugewinne, die von der Finanz- und Eurokrise 2008 am wenigsten betroffen waren, also Österreich, Dänemark, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Schweden. Der Rechtspopulismus geht quer durch alle sozioökonomischen Lagen, das bestätigen auch die Wahlanalysen zur Bundestagswahl 2017 der Bertelsmann Stiftung. Die Soziologin Cornelia Kopitsch sieht darin das Resultat weltweiter Umbrüche seit dem Fall der Mauer 1989. Der Wegfall des Ost-West-Konflikts, der Ausbau der EU, globale Finanz- und Kapitalströme, die sich von nationalen Entscheidungen zunehmend unabhängig entwickeln. Die Weltgesellschaft bietet dem Einzelnen kein privates Geländer mehr.
Wir haben eine Situation, die ich als Querfront der Verlierer mal bezeichnet habe. Wir haben nicht die eine Klasse, die von der Globalisierung abgehängt wird, also beispielsweise die prekären Schichten, sondern wir haben in jeder Klasse jeweils verschiedene Gruppen, die davon negativ betroffen sind.
Die kosmopolitisch Orientierten treten die Flucht nach vorne an und ließen sich auf globale Märkte und neue Wissensökonomien ein, von denen sie auch profitierten. Andere blieben in alten Strukturen verhaftet oder wurden teilweise ganz vom globalen Markt ausgespuckt, da es für ihre Qualifikationen keine Verwendung mehr gibt, höchstens noch im Dienstleistungssektor.
Stopp der unkontrollierten Einwanderung und Sicherung unserer Grenzen. Abkehr von der Euro-Inflationspolitik.
Während die einen weltläufig Öffnung, Verschiedenheit und Vielfalt in Lebensstil und Kultur praktizieren, sind die anderen irritiert bis verärgert über deren exzentrischen Lebensstil. Mit dem Rechtspopulismus sei ein Kampf um die richtige Lebensweise entfacht, meint die Soziologin, ähnlich wie schon einmal in den 70er Jahren.
Also 68er war eine Bewegung gegen eine zu verkrustete Gesellschaft. Und der Rechtspopulismus heute ist eine Bewegung gegen eine zu luftige Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die keine Grenzen mehr zu haben scheint, wo alles durcheinander gewirbelt wird, wo es multiethnische Diversity und Geschlechterverhältnisse, alles irgendwie durcheinander ist. So jedenfalls empfinden das die Träger dieser Parteien oder die Anhängergruppen. Und dagegen richten sie immer ein Modell, wo es wieder um Ordnung, Struktur und autoritäre Muster geht.
Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Ich habe es ja die symbolische politische Therapie genannt, weil es im Prinzip nicht darum geht, dass man der AfD oder den Rechtsparteien tatsächlich zutraut, dass sie eine Gesellschaft zum Besseren verändern. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass die Partei eine emotionale Wunde erstmal heilt. Die emotionale Wunde der Niederlage, der Frustration, des Abgehängtwerdens, in dem eben die Partei sagt, ja, dieses System ist ganz grundsätzlich schlecht. Die von den kosmopolitischen oder, wie sie oft sagen, linksversifften Milieus angeführt wird, die ist eben moralisch korrupt und auch sonst korrupt. Und wenn es euch schlecht geht, dann hat es genau diesen Grund und eine sofortige Genugtuung damit auch zu verschaffen.
Auch die Philosophin Sabine Döring sieht hinter Hassbotschaften das Ringen um Meinungsmacht, die ins Unversöhnliche driftet. Gefühle seien immer auch Werthaltungen und hätten einen rationalen Kern. Über den könne man, wenn die Wut verraucht sei, reden. Letztlich ginge es um die Frage, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen.
Wenn dann der Diskurs ein reiner Haltungsdiskurs wird, der es mir erlaubt, als ein Mitglied einer sich selbst so verstehenden Elite, andere nur noch moralisch zu verurteilen, dann wird das auf Widerstand stoßen. Ich selber bin auch skeptisch bezüglich dieses gesamten identitätspolitischen Diskurses. Wir müssen über diese Werteinschätzung hinweg wieder dahin kommen, dass wir uns darüber verständigen, was ist ein für alle Menschen lebenswertes Leben. Und dazu muss man aber natürlich auch die eigenen Werthaltung immer wieder in Frage stellen.
Das gelte für die AfD und den Umgang mit ihrem rassistisch-rechtsextremen Rand ebenso wie für die linksliberale Meinungselite. Cornelia Koppetsch schreibt:
Der Liberalismus verteidigt nicht mehr Minderheiten gegen Minderheiten. Vielmehr sind es Minderheiten wie Politiker, Journalisten, Banker, Hochschullehrer, Gewerkschaftsführer, die Mehrheiten erklären, was das Beste für sie sei.
Die Überzeugung, dass es für alle gut ist, sich vegetarisch zu ernähren, keine Dieselfahrzeuge zu fahren, die Umwelt nicht zu verschmutzen, an das Klima zu denken und andere Menschen nicht auszugrenzen, sei gut gemeint. Aber oft würde darüber vergessen, dass andere Menschen nicht unter den gleichen Bedingungen leben. Man kennt sich nicht, ein Resultat der Blasenbildung, die vom gentrifizierten Stadtteil bis ins Internet reicht. So wundert es nicht, dass die AfD besonders dort große Wahlerfolge hat, wo die Bevölkerung abwandert. Das gilt für ländliche Regionen in Baden-Württemberg genauso wie für Städte wie Gelsenkirchen, Hagen und Herne in Nordrhein-Westfalen. Die Jungen gehen, die Alten bleiben zurück. Die Kneipe schließt, der Lebensmittelladen macht zu, der Arzt geht in Ruhestand und wird nicht ersetzt. Das führt zu Verunsicherung und Verlustängsten und dafür haben die Rechtspopulisten Schuldige ausgemacht. Flüchtlinge, Migranten und die da oben in Brüssel und Berlin.
Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen.
Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen.
Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
Die gegenwärtige Emotionalisierung der Gesellschaft ist eine Belastungsprobe demokratischer Institutionen und Umgangsformen. Aber das müsse nicht unbedingt bedrohlich sein, meint die Soziologin.
Insofern als die Zeit der Alternativlosigkeit selbstverständlich jetzt vorbei ist und auch die Zeit der lauen Mitte, die ja bis in die Nullerjahre noch das gesellschaftliche Lebensgefühl dominiert hat und dass sich jetzt eben auch vielleicht sowas wie Integration durch den Konflikt vollziehen könnte im Idealfall. Das heißt, die Parteien diskutieren miteinander und sie wägen verschiedene Gesellschaftsbilder, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Interventionsmöglichkeiten gegeneinander ab und versuchen über diesen Streit wieder zueinander zu finden. Das ist ja auch eine Option. Also man muss den Streit an sich ja gar nicht nur schlecht finden, sondern es zeigt, dass sich eben viele Menschen in der Gesellschaft wieder berufen fühlen, sich einzumischen, mitzudiskutieren und die Frage der Politik eben auch wieder sehr, sehr wichtig nehmen.
Streit gehört zur Politik. Gefährlich ist es, wenn er sich gegen die Institutionen und Prozesse der Demokratie selbst richtet. Diese Linie ist schon einige Male überschritten worden, in Parolen und Taten. Für alle anderen soll hier der Altmeister des wütenden Streitens das letzte Wort haben.
Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.